In Christus grüße ich alle sehr herzlich in diesem Termin, den Gott uns mit ihm schenkt, und durch seinen Geist sind wir miteinander verbunden. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Er schenke uns auch jetzt in der Predigt ein Herz für sein Wort und ein Wort für unser Herz. Das Thema der Predigt heute: vom Gottesverlust zu wiedergewonnenem Glauben. Vom Gottesverlust zu wiedergewonnenem Glauben. Wir hören zur Predigt Worte Heiliger Schrift Alten Testaments aus Jesaja 44, die Verse 6 bis 8. Wir stehen dazu auf. Jesaja 44, 6 bis 8. So spricht der Herr, der König Israels und sein Erlöser, der Herr, der Gott der himmlischen Heerscharen: Ich bin der Erste und ich bin der Letzte. Außer mir gibt es keinen Gott. Wer ist mir gleich? Er soll sich melden, spreche es aus, beweise es mir. Wer ließ von Urzeiten an das Kommende hören? Sollen sie uns doch sagen, was alles noch kommt? Lasst euch nicht erschrecken und zittert nicht. Habe ich es dir nicht schon lange gesagt? Ihr seid meine Zeugen dafür. Gibt es noch einen Gott außer mir? Es gibt keinen anderen Felsen, ich müsste ihn kennen. Amen. Wir setzen uns. Worte aus uralter Zeit sind das, um die 2-3 Viertel Jahrtausende alt. Worte, die auch in unsere Herzen gehören, das schafft der Heilige Geist. Er hat auch Jesaja, den Propheten, durch den Gott hier spricht, geleitet. Und Adressat ist Gottes Volk. Gottes Volk damals, Israel, und Gottes Volk, die Gemeinde in Christus, heute. Adressat ist Gottes Volk, also wir auch. Es muss damals in Israel so gewesen sein, dass viele vergessen hatten, wer dieser Gott ist, und sie haben auch vergessen, was sie ohne ihn wären, nämlich nicht mehr als eine Randnotiz in der Geschichte. Oder sie haben Gott auch einfach nicht mehr ganz für voll genommen. Sie waren fasziniert davon, wie in ihrer Umwelt bei den kananäischen Völkern der Götzendienst florierte, wer Figuren für den Götzendienst herstellte, der verdiente gut, und war es nicht künstlerisch wertvoll und auch dekorativ, was man sich da ins Haus stellen konnte? Und Einzelne mögen sich zudem gefragt haben, ob solch ein Götze nicht doch auch ein bisschen Macht haben könnte, sollte man sich dafür nicht ein Hintertürchen offen halten? Und mitten da hinein, in solches Denken, solche Gewohnheiten, meldet sich Gott durch seinen Propheten zu Wort. Und wie tut er das? Da wird nicht vorsichtig hinterfragt, endlos referiert oder um den heißen Brei herumgeredet. Unmissverständlich spricht Gott, wir haben das gehört, und zwar in Form einer Gerichtsverhandlung. So redet Jesaja hier, das heißt also, Auseinandersetzung ist angesagt. Vor Gericht gibt es, das weiß man, jemanden, der die Wahrheit sagt, der das Recht auf seiner Seite hat, und es gibt jemanden, der Unrecht hat, der anmaßend ist, der nicht bestehen kann. Wuchtig ergreift Gott das Wort. Wer ist mir gleich? Er trete auf, melde sich, lege es mir dar. Also so geht Gott in diese Verhandlung hinein, gleichsam die Gottheiten und ihre Anhängerschaft herausfordernd. Lasst sehen, was mit euch los ist. Zeigt, was ihr könnt. Sozusagen ein Plädoyer in eigener Sache hält Gott. Schließlich geht es um seine Ehre, und er ist ja in doppelter Weise engagiert. Zum einen ist es sozusagen sein ureigenster Rechtsfall, der hier verhandelt wird. Wer darf sich wirklich Gott nennen? Und zum anderen ist natürlich kein anderer als er selber der Richter, der in der Sache auch das letzte Wort hat. Ich bin der Erste und der Letzte, und außer mir gibt es keinen Gott. Mal ehrlich, Ist es bei uns nicht doch gelegentlich so? Gott ist der Erste, an den wir denken, wenn wir etwas von ihm wollen. Aber kommen wir selber gut klar, dann ist Gott der Letzte, an den wir uns erinnern und den wir zu brauchen meinen. Aber so hat er es nicht gemeint, mit dem Ersten und dem Letzten. Aber bei dieser Aussage geht es in erster Linie ja überhaupt nicht um unser kleines Leben. Hier geht es um Raum und Zeit und Ewigkeit als Ganzes. Gott, das betont er hier, Gott umgreift alles. Sämtliche Kategorien und Horizonte unserer kleinen Köpfe sprengt er, ist größer als all unsere Fantasie. Wenn Gott sagt, dass er der Erste ist, dann heißt das ja nicht, also da war zunächst nichts und niemand und plötzlich trat Gott als Erster auf den Plan. Nein, sondern vor allem, was wir uns überhaupt vorstellen können. Das sprengt unser Denken. Vor allem war Gott. Und entsprechend, wenn Gott hier sagt, er sei der Letzte, dann meint das ja nicht, irgendwann in der Zukunft geht alles zu Ende und verschwindet, nur Gott sei zunächst noch da, bis auch seine Zeit abgelaufen sei, so wie irgendwann der letzte Kaiser abdanken muss. Für uns haben die Begriffe Erster und Letzter etwas mit Zeit zu tun. Gott aber ist der Zeit ja gar nicht unterworfen. Bezogen auf ihn sind das hier nämlich Autoritätsbegriffe. Das heißt, seine unumschränkte Herrschaft ist gemeint, auch die Art und Weise seiner Existenz, die ein Geheimnis ist, weil Gott hat weder Anfang noch Ende. Ich bin der Erste und der Letzte. Womit Gott ja auch sagt, du Mensch, wenn alles Irdische vorbei ist, am Ende aller Tage wirst du mir begegnen und meine Fragen an dich hören. Ein überzeugter Atheist hält dies für Unsinn, weil es in seinen Augen Gott gar nicht gibt. Ich erinnere mich an dieser Stelle an Begegnungen, gute, freundliche Gespräche mit einem Mann aus Moskau, der aus Georgien stammte und als Gast in Deutschland war. Ich habe das vor einiger Zeit auch schon mal erzählt. Ein Kind der Sowjetunion war er. Ich glaube nicht an Gott, sagte er. Meine Großmutter, ja, sie war eine gläubige Frau. Aber wissen Sie, ich bin atheistisch erzogen und geprägt. In meiner Sicht von Welt und Mensch ist für Gott kein Platz. Wozu sollte ich ihn brauchen? Nun aber mal angenommen, sagte ich, auch wenn Sie sich gar nicht vorstellen können, mal angenommen, Gott gibt es doch. Und Sie stehen, wenn Sie gestorben sind, eines Tages vor ihm. Er lächelte, nicht überlegen, auch nicht wirklich verlegen. Er lächelte und sagte nur, ja, so genau kann man es nicht wissen. Also auch das gibt es. Jemand bestreitet Gottes Existenz und gibt sich auch überzeugt, aber wer weiß, also nicht jeder Atheismus, das können wir uns mal merken, nicht jeder Atheismus ist seiner Sache so sicher, wie er vorgibt zu sein. Es gibt ein schönes Wortspiel, wie ich finde. Ist Gott am Ende? Am Ende ist Gott. Ich bin der Erste und der Letzte und außer mir gibt es keinen Gott. Also keinen, der sich zu Recht so nennen könnte. Was aber, das müssen wir jetzt ja mal klären, was ist dann eigentlich mit all den Gottheiten, die wo auch immer in der Welt von Menschen verehrt, umschmeichelt oder gefürchtet werden? Damals zum Beispiel bei den Völkern Kanaans war es ein Baal, in Babylon war es Marduk als Hauptgott, Zeus bei den Griechen, Ra in Ägypten, Dona bei den Germanen oder heute, um nur einige zu nennen, Buddha, der sogenannte Erleuchtete, als Religionsstifter, Allah im Islam, Vishnu im Hinduismus, Manitu, der große Geist bei den Indianern Nordamerikas. Immer mehr Leute, das ist meine Beobachtung so über die Jahrzehnte, immer mehr Leute kannst du treffen, die sagen, denken und sagen, es ist doch alles ein und derselbe, deshalb macht es keinen Unterschied. Nur verschiedene Namen sind es, unter denen Gott angerufen wird. Stimmt das? Kann man sämtliche Göttergestalten sozusagen in einen Topf werfen, dann greift man hinein und erwischt in jedem Fall den richtigen? Die Bibel sieht es anders und ich bleibe bei diesem Bild, nämlich wirf sie alle in einen Topf, greif hinein und du liegst immer daneben, weil der einzig wahre Gott bei diesem Verfahren gar nicht dabei ist. Also jedem Versuch, sich mit ihn, mit anderen Göttern auf eine Stufe zu stellen, entzieht Gott sich. Die Heilige Schrift betont ausnahmslos die Unvereinbarkeit von Gott und den Göttern. Ausnahmslos die Unvereinbarkeit von Gott und den Göttern. Was schärft Gott seinem Volk doch gleich im ersten Gebot ein? 2. Mose 20, Vers 3. Weil du mich als deinen Befreier erlebt hast, ich habe dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit, weil du mich als Befreier erlebt hast, sollst du keine anderen Götter neben mir haben. Und wenn, das heißt dann auch, und wenn du mich ernst nimmst, dann wirst du auch keine anderen Götter neben mir haben. Also sie passen niemals zusammen, Gottesglaube und Götterkult. Anders gesagt, Jesus nachfolgen und gleichzeitig in religiösen Anschauungen verbleiben, die Jesus ablehnen oder vereinnahmen oder verfälschen, das ist in Gottes Augen ein Ding der Unmöglichkeit zu aller Zeit. Ich möchte versuchen, dies an zwei Stellen deutlich zu machen. Zum einen Esoterik und christlicher Glaube. Esoterik, das ist ja, sage ich mal, diese Weltanschauung, die den Anspruch hat, Elemente aller Religionen harmonisch zu vereinigen. Der Esoteriker glaubt an etwas Göttliches, einen universalen Geist oder eine kosmische Energie. Sich als Mensch sieht er in seinem innersten Wesen als göttlich. Die biblische Lehre von Sünde und Verlorenheit und Rettung allein durch Christus im Glauben an ihn lehnt der Esoteriker entschieden ab. Der Mensch, so sagt er, könne sich selbst erlösen, indem er sein göttliches Wesen erkenne, das sei Erleuchtung. Und der Tod sei nichts Einmaliges, vielmehr gäbe es eine vielfache Wiederholung von Tod und Leben, sogenannte Reinkarnation. Und Jesus? Was sagen Esoteriker zu Jesus? Ja, Jesus sei ein vollmächtiger Heiler und spiritueller Lehrer gewesen. Und merken wir an dieser Stelle, wie unvereinbar sie sind, Esoterik und christlicher Glaube. Und ein zweites, was gehört zu den religiösen Vorstellungen vieler Völker? Nicht nur in der Geschichte weit zurückgehen müssen wir, das ist heute auch teilweise noch so, je nachdem, wo wir hinkommen. Was gehört zu den religiösen Vorstellungen vieler Völker? Totenverehrung. Und das oft in der Überzeugung, die Toten seien mächtiger als die Lebenden. Sie könnten einem Gutes tun oder schädlich sein. Man bereitet ihnen zum Beispiel Mahlzeiten, um sie nicht zu kränken und sie nicht zu reizen. Die Toten sind im Grunde wie Quälgeister. Und verbunden mit einem Dämonenglauben gerät das Leben so zu einer einzigen Furchterfahrung. Und was oft hinzukommt, auf dem Weg magischer Kräfte lassen Geister aus dem Bereich des Bösen sich bewegen, jemandem in Form eines Fluches Macht über andere Menschen zu geben, um ihnen zu schaden. So verbindet sich dann Gott abgewandte religiöse Praxis mit finsterster Zauberei. Und demgegenüber der christliche Glaube. Der Glaube, wie er sich auf Gottes Wort gründet. Was die Toten angeht, liebe Leute, wer gestorben ist, den braucht man nicht zu fürchten. Der ist ohne jeden Einfluss auf das Leben hier. Der existiert, so wie ich es verstehe, in einem Zustand ohne Bewusstsein wie in einem Wartesaal. Und am Tag der Auferstehung wird ans Licht kommen, wer, indem er Jesus entschieden ablehnte, getrennt von Gott leben wollte und nun auch bleiben muss, oder ob Jesus ihn mitnimmt in seine Herrlichkeit. Es ist wichtig, dass wir das begreifen. Im Vertrauen auf Christus macht Gott seine Kinder zu Überwindern, wirklich Überwindern. Das heißt, er gibt unserem Leben Sinn und Ziel, er nimmt die Angst vor dem Tod, er gibt freudige Zuversicht, tatsächlich, so steht das im Evangelium, im ersten Johannesbrief, er gibt freudige Zuversicht im Blick auf den Tag des Gerichts, also wenn wir vor ihm stehen und ihn sehen werden. Und klar ist auch, die Dämonen als gottfeindliche Mächte im Dienst des Teufels sind dem Herrn Christus unterworfen, er hat sie besiegt. Und was Macht betrifft, wer selbstsüchtig Macht über andere Menschen haben will, der braucht sich nie an Jesus zu wenden, weil Jesus die ihm ganz sicherlich nicht gibt. Solche Macht über andere Menschen. Zurück zu unserem Predigtwort. Gibt es noch einen Gott außer mir? Es gibt keinen anderen Felsen, ich müsste ihn kennen. Also, das heißt ja nicht etwa nur, ja, Gott ist groß und alle anderen sind ihm gegenüber klein. Ihm könne keiner das Wasser reichen, er habe die Spitzenstellung, so wie der Pazifik, der bei weitem größte Ozean ist, oder das Ulmer Münster, hat den höchsten Kirchturm der Welt, 162 Meter. Allerdings, Ulmer Münster, dessen Bausubstanz ist angefressen. Wisst ihr wie? Vor allem durch Wildpinkler. Und wenn die Kathedrale von Barcelona, die Sagrada Familia, fertiggestellt sein wird, das wird sich noch eine Weile hinziehen, soll ihr Hauptturm 170 Meter hoch sein, also 8 Meter höher als das Ulmer Münster. Das heißt doch, von Menschen konstruierte gigantische Bauwerke sind gefährdet, unter anderem auch durch Erdbeben, oder sie werden über kurz oder lang von anderen übertroffen. Aber bei Gott liegen die Dinge völlig anders. Gott hat das Alleinrecht, das Monopol. Also jede andere Gottheit ist gar nicht das, als was sie sich ausgibt oder was Menschen ihr zubilligen. Jetzt muss ich an dieser Stelle eins sagen, das ist mir sehr wichtig, damit wir uns richtig verstehen. Es geht hier überhaupt nicht darum, andere Religionen verächtlich zu machen und den Menschen, die darin leben, von oben herab zu begegnen. Wir wollen jemandem in Liebe Christus bringen. Da dürfen wir ganz bestimmt nicht mit einem Überlegenheitsgefühl oder Überlegenheitsgehabe daherkommen. Das wäre abstoßend. Und im Übrigen, das muss man auch sagen an der Stelle, wie viel wirklich ernsthafte Verehrung einer Gottheit findet sich auf Seiten fremder Religionen, während viele Christen ihren Glauben doch sehr, sehr lasch leben. Nur, was nützt ein schöner Pfeil mit eleganter Flugbahn, katapultiert vor einem prächtigen Bogen, abgeschossen vom sympathischsten Schützen, wenn er das Ziel verfehlt? Als Jesus damals, bevor er zurückging zu Gott, sich von seinen Jüngern verabschiedet hat, wie sah sein Auftrag an sie aus? Geht hin in alle Welt, lasst euch anstecken von der Vielfalt der Frömmigkeit und bestätigt die Menschen aller Herren Länder in ihrem religiösen Reichtum, das genügt. So hat Jesus es nicht gesagt. Und was machten Paulus und die anderen ersten Missionare, als sie in Kleinasien und in Griechenland auf schillernden Tempelkult und üppigsten Götzendienst trafen? Haben sie erklärt, na, bleibt mal ruhig bei dem, hübsch bei dem, was ihr da treibt. Wir wollen es nur noch mit einem anderen Namen versehen. Wenn ihr einverstanden seid, dann hat es seine Richtigkeit. Nein, so haben sie es nicht gesagt. Sondern mit dem Evangelium, das sie brachten, haben sie sich von Anfang an anderen Religionen gegenüber gewusst. Und das war nicht ihre Idee. Daran hing ihre Glaubwürdigkeit. Gott hat es ihnen so vermittelt. Sie haben das Gespräch gesucht und da gab Gott Anknüpfungspunkte im Gespräch. Und dann haben sie den gekreuzigten und auferstandenen Christus bezeugt, aber eben nicht als interessante Neuigkeit, die man dann auch wieder beiseite lassen kann, sondern als absolute Notwendigkeit. Wer ist mir gleich? Gibt es noch einen Gott außer mir? Von einem anderen Felsen weiß ich nichts. Weshalb redet Gott hier seinem Volk so scharf ins Gewissen? Wohl, weil sich ein ums andere Mal bewahrheitet hat, wem Gott nicht genug ist, der landet bei den Göttern. Wem Gott nicht genug ist, der landet bei den Göttern. Da hängt sein Herz nämlich an Eitles, an Nichtiges, das nicht helfen kann. Und das bedeutet nie Gewinn, immer nur Verlust. Und Israel hat das ja des Öfteren schmerzlich erfahren müssen. Aber sie haben, das muss man sagen, dann immer wieder auch erlebt, dass Gott ihnen die Treue hielt und sie umkehren ließ, ihnen den Rückweg ermöglicht hat. Wie ist das eigentlich heute? Gibt es Menschen, die so etwas erleben, was man Gottes Verlust nennen kann? Und damit meine ich Personen, denen der Glaube an Gott einmal viel bedeutet hat. Ich denke hier an jemanden, nicht hier aus Münster, wir hatten uns sehr gut verstanden. Eine sympathisch kontrastreiche Persönlichkeit, intensiv, erlebnisfähig, begabt und mit viel Einfühlungsvermögen. Dann geschah es, dass er den Glauben über Bord warf. Wie das so seine Art war, konsequent über Bord warf. Wir verloren uns bald aus den Augen. Nach Jahren sahen wir uns wieder, sonntags in einem Gottesdienst, an dem er aus verwandtschaftlichen Gründen teilnahm. Wir haben uns erkannt, natürlich gefreut, kamen, wenn auch leider nur kurz, ins Gespräch, erst über dies und das, wie das so ist. Und wisst ihr, was er dann sagte? Jan, das ist schon eigenartig. Da wirst du plötzlich von etwas eingeholt, was du doch gerade hinter dir gelassen zu haben glaubst. Und es war unverkennbare Nachdenklichkeit, die aus diesen Worten sprach. Ich weiß nicht, was er heute denkt, aber mit der Frage, soll denn mein ganzer Unglaube für die Katz gewesen sein? Mit dieser Frage steht er sicher nicht allein. Es kann sein, dass mehr Menschen, als wir denken, zwischen kleinem Glauben und großem Zweifel schwanken und tief im Herzen diese Frage haben, Gott, bist du wirklich? Bist du wirklich da? So fragt doch einer, der mit Gott nicht fertig ist, obwohl er das vielleicht eine Zeit lang gedacht haben mag. So fragt einer, mit dem Gott nicht fertig ist. Das gibt es ja. Jemand hatte schon mal ein Stück Lebensgeschichte, Glaubensgeschichte mit Gott und dann bekam diese Beziehung Risse unter Umständen durch Gedanken wie Gott ist ganz anders, als ich bisher dachte, was ich erlebe, passt nicht zum liebenden Gott, mich hält nichts mehr bei ihm. Und dann, nach längerer Zeit, beginnt das Eis zu tauen. Das Herz, das sich gegen Gott hart gemacht hatte, bekommt weiche Stellen. Also jemand kann viele Jahre ohne einen Gedanken an Gott gelebt haben. Langsam aber und gelegentlich auch ganz plötzlich ist dieser Hunger nach Gott und dem Glauben da, ganz neu oder wieder ganz neu. Nach einem Gemeindewochenende in Süddeutschland schrieb mir eine junge Frau, eine Zeit lang dachte ich, an so einen Gott, von dem ich nicht weiß, was er von mir hält und der viele meiner Fragen unbeantwortet lässt, kann ich nicht mehr glauben. So dachte ich eine Zeit lang. Über dieses Stadium bin ich zum Glück inzwischen hinaus. Ich weiß wieder, dass ich Christ bin und bleiben will. Ich möchte wieder zu dem vorigen Vertrauen und zu der Offenheit Gott gegenüber zurückkommen, aber ich weiß nicht wie. Was ich mittlerweile wieder genau weiß, ist, dass Jesus für mich gestorben ist. Wenn das kein Ausdruck der Liebe ist, Gott lockt mich sogar. Komm doch wieder zurück, sagt er. Lass doch diese rein verstandesmäßige Gedankenverstrickung los. Du weißt doch, dass ich dich lieb habe. So schrieb sie. Ihr hatte Gott ja offenbar ein Herz neu erreicht. Nicht geistliche Prinzipien, nicht kirchliche Lehrmeinungen, nicht fromme Traditionsmuster waren es, denen diese Frau sich neu zugewandt hat. Die innere Wende, wir haben es gehört, geschah anders. Der Blick, der rettende Blick auf Jesus, den Gekreuzigten, wurde ihr neu geschenkt. Und so vermochte sie, ja wo denn auch sonst, Gottes Liebe wirklich zu erkennen, Gottes überwältigende Liebe, also Jesus, so wie er für jeden eingetreten ist, bezahlt die Rechnung unserer Schuld, rettet aus Gottes Ferne, die ohne ihn unausweichlich bliebe. Er nimmt hinein in die Gemeinschaft mit Gott und die ist auf Ewigkeit angelegt. Er ist uns Licht und Weg und Brot und Leben. Leben schon jetzt und dann durch die Auferstehung hindurch in den Himmel. Vom Gottesverlust zu wiedergewonnenem Glauben. Ich freue mich und staune, wenn ich sehe, wie Gott seine Spur neu ins Leben von Menschen gräbt. So bekennen wir ihn, so sprechen wir doch auch von ihm, der menschenaufsuchende Gott. Der menschenaufsuchende Gott. Damals durch seinen Sohn Jesus, der in die Welt kam, um unser Heiland zu sein. Und immer wieder sucht der erhöhte Christus seither Menschen auf, die überhaupt nicht mit ihm rechneten oder sich von ihm weg verirrt haben. Da denkt man doch an dieses Gleichnis, das Jesus einmal erzählt, Lukas 15, wo ein Hirte 100 Schafe hat. Doch als er eins davon verliert, das sich verläuft, lässt er die 99 und macht sich auf den Weg, um das eine zu suchen. Und als er es, ich denke mal, ziemlich zerrupft findet, trägt das auf seinen Schultern nach Hause, trommelt voll Freude seine Freunde und Nachbarn zusammen. Freut euch mit mir, denn ich habe mein verlorenes Schaf wiedergefunden. Und ebenso freut sich Gott, wenn er einen Menschen endlich wieder in die Arme schließen kann. Das ist der liebende Gott, den wir durch Jesus entdecken. Ein leidenschaftlicher Sucher und ein glücklicher Finder, ein Gott mit der zupackenden und rettenden Hand. Vom Gottesverlust zu wiedergewonnenem Glauben oder überhaupt zum Glauben. Denn es gibt ja beides. Ja, es gibt die einen, manche wollten ihren Glauben beenden und viele andere haben noch gar nicht zum Glauben gefunden. Längst aber bohrt in ihnen die Gottesfrage. Wir haben vorhin dieses Lied von Johnny vom Dahl gehört, in dem er davon singt, dass ein Teil in uns noch kein Zuhause hat. Das ist ja sozusagen ein Zustand, ich sag mal, innerer Obdachlosigkeit. Das trifft auf viele Menschen zu, aber dabei soll es eben nicht bleiben müssen. Und deshalb kam doch Jesus, damit wir unser inneres, ewiges Zuhause bei Gott finden, das ist Umkehr, das ist Befreiung, das ist die Freude der Buße, das ist mit nichts zu vergleichen, weil Gott es bewirkt. Und wisst ihr, wer das erlebt, der empfängt dann auch sozusagen ein neues Denken. Dem wird nämlich klar, ich bin kein Zufallsprodukt im Universum, sondern ich bin von Gott geschaffen, gewollt, geliebt. Mein Leben ist nicht beliebig. Mein Leben ist auch nicht gleichgültig. Ich bin Gott wichtig als Gegenüber und bin ihm auch verantwortlich. Durch ihn gewinnt mein Leben eine Gestalt, die ihn ehrt und freut. Und mein Beten ist nicht Selbstgespräch, sondern erreicht ihn. Und die Bibel ist kein Sammelband frommer Ideen damaliger Verfasser, sondern Gott macht sie zu seinem gültigen Wort an mich. Außer mir gibt es keinen Gott. Ihr seid meine Zeugen dafür. Wir sind seine Zeugen dafür. Das ist eine starke Berufung, oder? In der Kraft des Heiligen Geistes zu leben, wie auch sonst. Und die Reaktionen fallen, das wissen wir auch, das haben wir doch oft genug erlebt, die Reaktionen fallen unterschiedlich aus. Die reichen von, ich sage mal, Ablehnung und Kopfschütteln bis zu Zustimmung und Dankbarkeit. Ein Lehrer, der Christ ist, erzählte mir vor einiger Zeit, was für Verwunderung das bei seinen Schülern ausgelöst hat. Was? Sie glauben an Gott? Und beten tun sie auch? Sie sind doch sonst ein ganz normaler Mensch. Wie ist denn so etwas passiert? Was ich dazu denke, da mag jemand über Christen, die er erlebt, anfangs lächeln und verwundert sein. Ja, warum denn nicht? Dann aber erwacht echtes Interesse in ihm und schließlich findet er zu frohem Glauben an den lebendigen Gott, bei dem nichts unmöglich ist. Von einem anderen Felsen weiß ich nichts, sagt Gott. Und ich finde, hier leuchtet uns wirklich entgegen, wie einzigartig Christus Jesus ist. Gott sandte seinen Sohn in die Welt, damit er der Erlöser ist. Und das ist er. Wir schauen nach Golgatha nämlich. Golgatha, Ort des Schädels genannt. Eine offenbar kahle Felskuppe an einer belebten Straße am Rand Jerusalems. Dort starb Jesus, das geht jeden an, und wurde dicht bestattet, dort dicht bei, in einem Grab, das in einen Felsen gehauen war, so erfahren wir. Was aber ist schon eine von Menschen mit einem großen Stein verschlossene Grabkammer, wenn Gott seinen Sohn von den Toten auferweckt? So geschah es. Und seitdem gilt, willst du wissen, wie radikal Gott jede Sünde verurteilt? Dann schau auf den Gekreuzigten. Schau auf den Gekreuzigten. Und willst du wissen, wie Gott dich mit sich versöhnt? In Christus. Gekreuzigten und Auferstandenen. Soll dein Leben mit Jesus fest verbunden sein, dann öffne ihm, wenn er an die Tür deines Herzens klopft. Und suchst du für dein Leben ein Fundament, das dich jetzt trägt und das dich auch im Sterben tragen wird, dann lass dich beschenken mit Gnade und Wahrheit durch Jesus. Höre auf ihn und tu, was er dir sagt. Dann bist du wie einer, mit diesem Bild schließt Jesus die Bergpredigt, dann bist du wie einer, der sein Haus auf Felsen baut. Lebensstürme können kommen, rütteln am Haus, innere Unwetter brechen los, Ereignisse um dich her erschüttern dich, aber das Haus, dein Haus, stürzt nicht ein. Christus, der Felsen, auf dem es steht, auf dem es gebaut ist, verhindert das. Du wirst festgehalten durch ihn, das hat er versprochen. Amen. Ich möchte beten, wir bleiben sitzen.